eine erste Reise nach Nordamerika durch, im Auftrag deutscher Regierungsstellen und Forschungsstellen, und zwar zu den damals sogenannten Eskimo, vor allem jenen in Baffin Island, im nördlichen kanadischen Eismeer. Daraus resultierte dann sein The Central Eskimo von 1888, was wir hier vorher auch angeführt haben, als seine erste bekannte Monographie, die ist deswegen interessant und wichtig, weil er einer der ersten war, die Jäger und Sammler auch wirklich genau aus der Nähe versucht haben kennenzulernen und nicht Bodenbauer wie Morgan. Das erste Ergebnis der Boas'schen Einsichten war, mit der Geografie allein komme ich da nicht weiter. Da gibt es noch was anderes, was durch die bloße Ableitung von Umwelteinflüssen und der Auseinandersetzung mit diesen allein nicht erfahrbar und beschreibbar ist. Boas geht dann nochmal zurück nach Deutschland und wird in Berlin am auch heute noch existierenden Museum für Völkerkunde, damals das größte Museum der Welt, Mitarbeiter unter dem Gründer der deutschsprachigen Ethnologie, Adolf Bastian, so wie Sebastian, nur ohne SG, von dem Sie auch vieles bei Kollegen Mücker noch hören werden oder schon gehört haben. Bastian war Naturwissenschaftler, Arzt, begeisterter, leidenschaftlicher Sammler. Von daher war er ein Empiriker. Und als Empiriker in Deutschland kein Vertreter von primären historischen Arbeiten in der Ethnologie. Als Naturwissenschaftler in Deutschland war man auch lange Zeit gegenüber dem Evolutionismus skeptisch. Das kam aus England, das war einfach zu rebellisch und sowohl von der antiklerikalen Seite wie auch von der Seite der Konkurrenz mit England her war der Evolutionismus schon in Deutschland unter Naturwissenschaftlern zur Zeit Boas nicht besonders populär, auch nicht bei Bastian. Bastian war schon ein klarer Anti-Evolutionist. Ebenso sein Schüler Boas. Die anderen Jüngeren, wie Boas, die da als junge, hilfskräfte, studentische Mitarbeiter, Akinare, Tutoren, Pipapo rund um dieses riesige Museumbevölkerung der Berlin in den 80er Jahren tätig waren, die jüngeren anderen Kollegen, wie Boas, die wurden alle oder mehrheitlich mehr oder minder begeistert für die Fusionisten, wie ich vorhin gerade erklärt habe. Dem Bastian war das, dem Boas war das ein bisschen zu problematisch. Das ging ihm eben doch dann zu schnell in die Richtung, dass da ganz wenige nur die Gescheiten sind und der Rest der Menschheit ist blöd. Das sah er schon, auch aus seiner jüdischen Erziehung sicher heraus, aber nicht nur. Er war ein liberaler Nationalrat, kein militanter Nationalräter. Boas sagt sich kurz nach seiner Habilitation, die er noch bei Bastian durchführt, habilitierter Ethnologe also, promovierter Geograf, habilitierter Ethnologe, wendet sich bald vom Diffusionismus ab und geht in die USA. Nach einiger Mühe etabliert er sich dort. Und zwar, indem er zur nächsten Gruppe von Jägern und Sammlern geht, nachdem er die Eskimo kennen, schätzen gelernt hat, auch nicht einsieht, warum man solchen Menschen absprechen soll, dass sie auch in ihren eigenen Reihen besonders Gescheite und weniger Gescheite haben, die besonders Gescheiten. Nur woanders sein, nur woanders zu vermuten, das war ihm ganz sicher nicht. Und wendet sich den großindianischen Gruppen der nordamerikanischen West- und Nordwestküste zu. Die berühmteste und bekannteste dieser großen nordamerikanischen einheimischen Gruppen der West- und Nordwestküste, die ich jede dritte Person bei einer mündlichen Prüfung fragen werde, sind die Kwakiutl. Es gibt auch andere. Die Kwakiutl, die Sie hier auch aus diesem Grunde in Überlebensgröße an die Wand projiziert haben, sind die bekanntesten. Warum sind sie so bekannt? Nicht deswegen, weil der Oberspengel geforscht hat, sondern weil durch ihn das, was bei ihnen war und zum Teil noch ist, weltweit bekannt wurde. Was ist das? Die Kwakiutl sind Jäger und Sammler. A. Aber B. Sie sind trotzdem sesshaft. Wieso sind sie trotzdem sesshaft? Weil an der Nordwestküste Nordamerikas sicherlich gerade in Küstennähe sehr, sehr üppige, vielfältige Umweltbedingungen herrschen. Das hat Boas als Geograf oder der Funktion her natürlich deutlich herausarbeiten können. Und das wiederum ermöglicht ihnen sogar unter einer Wirtschaftsweise, die nichts anbaut und die nichts züchtet, sesshaft zu sein, ohne die Umwelt zu überstrapazieren. In diesem Rahmen ihrer sesshaften Existenz haben sie noch eine ganze Reihe weiterer Eigenschaften, die man bis dahin bei Jäger und Sammler niemals vermutet hätte. Nämlich feste Holzbauten, Bootswesen, das riesige Distanzen auf den Inselgruppen, zwischen den Inselgruppen vor der Nordwestküste Nordamerikas zu durchreisen erlaubt, hochspezialisiertes Handwerk im Bereich von Töpferei, und der Morgan eigentlich gemeint hatte, dass sie erst am Ende der Barbarei vollentwickelt auftreten könnte, und hochentwickelte Holzschnitzkunst. Eine intensive soziale Schichtung zwischen den verschiedenen Gruppen. Ansätze von Haussklaverei, das heißt, dass Kriegsgefangene von anderen Gruppen als Bedienstete im eigenen Haushalt einen untergeordneten, aber wichtigen Platz innehaben. Und jetzt kommt das Wichtigste von allen, der Potlatsch. P wie Paula, O wie Otto, T wie Theodor, L wie Ludwig, A wie Anton, C wie Cäsar, H wie Heinrich. Potlatsch. Mittlerweile auch ein Wort, das in die Alltagssprache übergegangen ist. Der Potlatsch ist ein riesiges Fest. Ein Verdienstfest, das es bei vielen Gruppen der indianischen Nordwestküste Nordamerikas gibt. Daher auch bei der größten und bei der, die Boa selbst studiert hat, den Kwakiutl. Andere dieser Gruppen heißen anders buchstabiert als der Kärntner Landeshauptmann Haida mit A am Schluss und nicht mit GR am Schluss. Andere neben den Kwakiutl und den Haida heißen Tlingit und Belakula und so weiter. Die alle sind sesshaft, die alle haben eine glückliche Umwelt, die alle haben Kennenvariationen des Potlatsch. Wir werden uns mit diesem Thema noch näher befassen. Was mir hier wichtig ist, ist der Hinweis als erstes und wichtigstes, dass die alle Bildhäuter sind. Auch das werde ich Sie bei der Prüfung sehr genau fragen. Was sind Bildhäuter normalerweise? Was nahm morgen von den Wildhäutern an, dass sie schweifen, dass sie unter bittersten Umständen ständig ums Überleben kämpfen, struggle for survival, survival of the fittest, wie es Darwin angenommen hat, während Boas hier das Gegenteil vorfindet. Die kämpfen überhaupt nicht bitter ums nackte Überleben, die leben im Überfluss. Die haben so viel, dass sie ständig in Verdienstfesten von Typus des Potlatsch, riesige Überflüsse an materiellen Gütern und an Kunstgegenständen herschenken, vergeuden, verschwenden, zerstören können. Nichts davon, was in Bezug auf die Wildhäuter bis zu Boas generell angenommen wurde, stimmte angesichts der Verhältnisse bei den Wagyu, bei den Haida, bei den Klingit. Wenn Sie selber irgendwann einmal in Zhengzhou oder in Vancouver oder in Fairbanks oder in Victoria unterwegs sind, dann gehen Sie in eines der großen Museen. Sie werden beeindruckt sein, auch von den ethnografischen Objekten und den Kulturleistungen, die dadurch zum Ausdruck kommen, die diese Gesellschaft vorgebracht hat. Das bekannteste Objekt, das jedes Kind kennt, das sich irgendwann mit indianischen Gesellschaften auseinandersetzt, dass nicht alle indianischen Gesellschaften haben, sondern nur diese indianischen Gesellschaften an der Westküste, ist der bekannte Totempfahl. Das bekannteste Kunstprodukt also, das zugleich aber auch die Geister der Ahnen darstellt und die Bezüge zwischen den eigenen Ahnen und der äußeren Natur, ist eben dieser Totempfahl, von dem es auch einige bei uns im Museum gibt. Das ist sozusagen so charakteristisch für die Wagyu, Klingit, Haida und Belagura, wie etwa die Kram und Tipi nur für die Prairie-Indianer charakteristisch ist oder das Kalkieren ursprünglich nur für die Krone. Gut, jetzt wissen Sie endgültig, von wem wir sprechen, nämlich von den Kyoto, den Klingit, den Haida und den Belagura. Und was für die sozusagen ihre Gesamtheit charakteristisch war, und warum? Auch aufgrund seiner Wegforschungserfahrungen, wo es sagte, Schluss mit dem Evolutionismus, die leben wirklich ganz, ganz anders. Die kann ich beim besten Willen nicht dem morgenschen Modell zuordnen. Da muss was anderes her. Das andere, das stattdessen her muss, ist der Kulturrelativismus. Jede Kultur soll nicht als Beleg für irgendwas anderes verstanden werden, sondern aus sich selbst heraus. Es gibt keine allgemeinen Maßstäbe zum Beurteilen von Kultur. Das ist das Boas'sche Credo und das von drei Generationen seiner Schüler und Schülerinnen bis herein in die Gegenwart. Alles ist relativ. Jede Kultur kann nicht aus irgendeiner übergeordneten Perspektive heraus beurteilt werden, sondern nur aus sich selbst heraus. Kurze Pause für Nachfragen und dann wenden wir uns dem anderen Meister der Wende in Europa zu.
Dieser Diffusionismus, nicht vorher die Evolution, ist ja andere. Wir kommen der sehr oberflächlichen Bewegung der Evolution, des Evolutionären, ist der Philosoph. Das ist für mich die größere Leistung. Die Verbreitung nach außen ist eigentlich selbstverständlich.
ja, nicht, dass sie im Prinzip ähnlich sehen. Nicht, dass der Evolutionismus im Prinzip intellektuell und philosophisch die größere Leistung ist, der Evolutionismus für sich allein eigentlich nur beschränkt der Existenz. Ich habe nur zwei andere Fragen auch. Okay.
Was
Sie
vorhin
sagten, für
McDonald's, das kann man ja auch übertragen auf die Mode. Da sitzen in Paris oder Mailand 4, 5 Typen, die bestimmen, was getragen wird. Und ein halbes Jahr später tragen die Reichen auf der ganzen Welt die langen Hosen weit. 10 Jahre später nicht weit. Das haben wir ja selbst erlebt.
Also, ja, den Diffusionismus kann man, oder diffusionistische Interpretationen sind nicht nur in Bezug auf McDonald's möglich, sondern auch schon früher, etwa Mode um 1910, genauso wie um 1960, oder wenn Sie an die Ausbreitung des Islam im 7. oder 8. Jahrhundert denken, also diese globalen Ausbreitungsprozesse gibt es vor dem 20. Jahrhundert auch schon. Ja, jetzt habe ich irgendwie die aufzeigenden Hände aus den Augen verloren. Noch Fragen zu Boas? Oder wird sich die Klinik von den Heider unterscheiden? Das ist wirklich unumfänglich. Wie nicht, weil ich weiß, ob das dann nicht auch der Elektrosenstoff wird. Aber andere Fragen, die den anderen Stoffen abklären werden. Und es ist schon wichtig, also wenn da Unklarheiten sind, dass sie sich, ja, zusammenreißen und die Frage stellen. Es ist besser, es hier zu klären, als am Ende des Semesters.
Ach, ich kann mich nicht die ganze Zeit. Ja, eigentlich
aufgenommen. Also, Quark hat derzeit schon unter starkem Druck durch den von den Europäern eingeführten Markt. Das Social Organization schreibt 1895, nicht? Da ist Kalifornien längst nicht mehr spanisch, sondern schon Teil der auch längst entstandenen und sich ausgeweitet habenden USA. Die sind nicht mehr eine isolierte Gruppe, auch wenn der Boas versucht, gerade aus den Erzählungen der Alten, noch diesen früheren vorkolonialen Zustand zu beschreiben. Die waren sehr froh, dass da jemand kommt und sich mit ihnen auseinandersetzt und nicht weiter so in einem Verfallszustand existieren lässt. Beim Boas gibt es, wie wir später hören werden, von daher auch sehr früh so eine Hinwendung zu Advocacy und Action Anthropology und dem Gefühl, dass man für die Gruppen, unter denen man arbeitet, doch auch was machen muss, weil sie ihn an sich sehr gut aufgenommen haben. Und wie ein Berserker von Anfang an noch versucht hat, die Sprache zu lernen. Das ist etwas, was in der boasischen Tradition stärker ist als irgendwo sonst. Ja.
Und wenn ich das nicht bestimmen lasse, ist es dann für Facebook,
beziehungsweise was wir gerne machen. Ja, im Prinzip ganz wichtig. Es ist einfach insgesamt eben ein großes öffentliches Ritual, in dem derjenige, der durch Sammeln und Jagen und Menschen sehr viel, oder diejenigen, die da sehr viel erbeutet haben und eingetragen haben, einen Teil davon verschenken und verbeugen und den anderen auch zur Verfügung stellen, die diese Vorteile nicht genossen haben. Das geht dann so weit, dass in der Verfallszeit, zur Boaszeit, diejenigen, die da sehr viel hatten, auch besonders viel verschenkt haben, bis zu einem Punkt, wo man sich sogar selbst auch ruiniert hat, um den anderen möglichst viel zukommen zu lassen. Was bei Boas wie bei anderen, wie wir dann noch hören werden, dazu führt, dass man auch sagt, auch klar, da herrschen andere Wirtschaftsprinzipien vor. Da geht es nicht darum, Profit zu machen, sondern offensichtlich ist es da wichtiger, Prestige und Anerkennung zu finden in der Gemeinschaft. und durch solche schenkenden Gaben eben auch den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft sicherzustellen. Trotzdem ist hier das Prestige des einzelnen Schenkenden im Potlatsch wichtiger als bei anderen Fassen. Ja. Die Frage nach der Sprachfamilie ist eine, die meine ethnografische Kompetenz im Moment wirklich auf die Wurst stellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es hat der Platz, wenn ich das sehe. Ich glaube, ich soll mich nachschauen. Die großen Sprachfamilien unter den Indigenen Nordamerikas. Der Baskische reicht von Alaska herunter zu den Navajo und Apachen, das Algonquin ist eben im Osten und ich glaube, dass die Nordwestküsten der Gesellschaften doch zu der baskischen Sprachgruppe gehören. Ja, kurz noch diese beiden. Die Damen zuerst vielleicht.
Ich wollte mal kurz zurückkommen, weil ich damit so das Veranstaltungen so ausgearbeitet sind, dass sogar die Regierung eingreifen musste
und
das unterbinden musste?
Ja, zu der Zeit noch nicht, oder selbst als ich ein Buch schrieb, dann schon. Diese Feste wurden tatsächlich zu sehr kompetitiven Veranstaltungen in dieser Verfallsperiode. Die Regierung, ob die einschreiten musste, ist so eine Frage, jedenfalls hat sich zum Anlass genommen, was hat das kritisiert? Ich habe gesagt, das gebe ich eigentlich nicht an, aber Sie haben recht. Das Bureau of American Indians, das damals die Verwaltung eben für die meisten indigenen Gruppen innehatte, schritt ein und untersagte das. Hat aber nichts daran geändert, dass es weiter stattfand.
Sie hatten eine ausgeprägte Töpferkultur. Wie schaut es aus mit der Schrift? Haben Sie eine Schrift oder?
Nein, damals nicht.
Noch eine Frage? Und leben Sie in Zelten oder haben Sie schon? Ah, Sie sind in den Häusern.
Ich muss jetzt weitermachen. Dass der Computer hier gestreift hat, soll Ihnen nicht suggerieren, dass Dürrtheim düsterer ist als Boas. Emi Dürrtheim ist Zeitgenosse von Boas, während Boas eben einer der großen Fortsetzer der Feldforschung wurde, die wir schon in der Anleitung, die wir vorhin gebracht haben, drinnen gehabt haben, ist Emi Dürrtheim einer der Armchair-Anthropologists in Europa, der im Elsass geboren ist, weswegen er eigentlich ursprünglich wohl auch von seiner Familie her als Dürrtheim genannt wird. Die Franzosen sprechen ihn Dürrtheim aus, also den Ü statt dem U und den Umlaut A, wenn Sie so wollen, statt dem EI und einem stimmlosen H. Dürrtheim wäre die heute übliche Aussprache, was aber im deutschsprachigen und im englischsprachigen Raum dann nicht immer ganz gelingt. Der Emi Dürrtheim also ist ein klassischer guter Anthropologist, der die Dinge zusammenfasst, die andere berichten und die andere schreiben. Er scheint auch ein ganz, ganz großer Lehrer gewesen zu sein, wie man an der Qualität der Arbeiten seiner Schüler erkennt. Das wird, finde ich, leider in der Ethnologie, in der Geschichte der Ethnologie immer ein bisschen zu wenig beachtet. Gerade Sie als Studenten und Studentinnen könnten zum Beispiel stärker darauf insistieren, dass Ihre Lehrenden nicht nur die Leistungen in der Forschung der verschiedenen Damen und Herren hervorheben, die wir hier diskutieren, sondern auch in der Lehre. Das ist ja nicht gesagt von vornherein, dass die Lehre unwichtig ist. Ich finde, es ist wichtig. Ein Kriterium im Nachhinein, gerade auch in Zeiten, wo uns andere Medien nicht zur Verfügung stehen, die das dokumentieren würden, uns darüber informieren, ob jemand ein guter Lehrer war und seine Schüler und Schülerinnen gut einweisen konnte in das, was nicht nur in der Vergangenheit passiert ist in diesem Fach, sondern die Aufgaben für die Zukunft sind, ist eben, ob es solche Schüler gibt. Und da gibt es jede Menge, die wirklich zum Teil genial und zum Teil, was das höchste Lob für einen Lehrer ist, besser als ihr Lehrer die Initiativen weiterführen konnten, die Durkheim setzte. Man darf nicht vergessen, dass Frankreich zwischen 1871, als es seine Niederlage im Deutsch-Preußisch-Französischen Krieg erlitt, und 1914 ein Land war, das sich erst allmählich wieder von dieser Niederlage erholte, dass der Staat sehr intensiv in Afrika und in China darauf und dran war, Kolonien auszubauen, mit wenig Geld und viel Zwang. Unter diesen Umständen ist die Schule von Durkheim gerade deswegen auch so interessant, weil sie nicht, nämlich überhaupt nicht mit dem französischen Kolonialismus in irgendeiner Weise kooperiert und auch deswegen Armchair Anthropology betrieben, um nur ja nicht mit der Kolonialadministration kooperieren zu müssen. Das hängt damit zusammen, dass Durkheim selber, aber auch viele seiner Schüler und vor allem sein Meisterschüler, der sein Neffe war, nämlich der Sohn seiner Schwester, Marcel Mauss, den wir noch ausführlich näher kennenlernen werden, dass alle diese Schüler und Durkheim selber eher so einem staatssozialen, demokratischen, politischen Weltbild nachgingen. Also Boas eher aus dem liberal-nationalen Eck kam, dann ist es bei Durkheim und seinen Schülern so, dass sie ja eher in ihrer Zeit eine Art von Sozialismus vertraten, der dann später der klassischen europäischen Sozialdemokratie entsprach, jedenfalls weder in einer nationalistischen noch in einer klassisch-liberalen Tradition stand wie Boas, sondern geistesgeschichtlich und politisch ganz von woanders her kam. Das ist nicht entscheidend für die Qualität der Forschung, will ich nochmals betonen, ob jemand so oder anders politisch denkt, aber es sagt ein bisschen was aus über die Forschungsinteressen, welche Themen man sich stellt. Von denen dann an sich in der Wissenschaft, in der Praxis der Wissenschaft sich zeigen muss, ob das legitime Fragen sind oder nicht. Aber über die Politik meine ich persönlich, lasse ich nicht definieren, ob eine Forschung gut oder schlecht ist, sondern die politische Orientierung gibt nur über eine andere wichtige und interessante Frage Auskunft, nämlich die Interessen, die hinter der Forschung stehen und mit denen die Forschung betrieben wird. So gesehen scheint es mir zunächst einmal wichtig, Sie auf die ersten beiden großen Werke von Durkheim hinzuweisen, 1893 De la Division du Travail Social, über die Teilung der sozialen Arbeit auf Deutsch, und die Regeln der soziologischen Methode 1895 sind dabei die grundlegenden Werke. Das 1897 erschienene Über den Selbstmord ist eine Monographie, in der in gewisser Weise das Fazit gezogen wird aus den vorherigen beiden Bänden. Durkheim ist deswegen wichtig, weil er sowohl die spätere strukturalistische Tradition in Frankreich prägt, wie auch die in Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland, Teil Kanadas dann ebenso wie in Indien sehr dominante, aber eben von Großbritannien ausgehende funktionalistische Tradition des Social Anthropology trägt. Beide werden auf unterschiedliche Weise, wie wir in den nächsten Stunden hören werden, von Durkheim her geprägt. Er ist die große neuere Figur und Gründerfigur in Europa. Seine Überlegungen kommen nicht aus so einem grundlegenden Aha-Erlebnis wie bei Boas. Aha, siehe Eskimo, aha, siehe Quadriotto, der Evolutionismus hat Unrecht. Das ist ganz anders mit den Lehrensammlern, als Morgan irgendwie mir suggeriert hat, ohne dass er alles voraussehen konnte. Bei Durkheim kommt die Wende daher, dass er grundsätzlich einmal sich für Soziologie interessiert und über diese Anfänge der moderneren Ethnologie in Europa hinaus auch einer der großen Begründer der Soziologie in Europa ist bis heute. Sie hören von ihm genauso in einer Einführungsvorlesung in Soziologie wie in Ethnologie. Sie hören von ihm in der Soziologie mit ähnlicher Ehrfurcht sprechen, wie man dort von anderen Begründern der Soziologie spricht, wie etwa Max Weber oder Georg Simmel oder auch Karl Marx oder Ferdinand Mies. Warum mir das wichtig ist und auch diese Namen sind ähnlich wichtig wie andere, die wir noch kennenlernen, ist, dass damit schon angedeutet ist, dass die europäische Ethnologie wirklich von Anfang an sehr stark in einem Naheverhältnis zu den anderen Sozialwissenschaften, insbesondere zur Soziologie, steht. Die westeuropäische. Nicht die deutsche und nicht die deutschsprachige, die ist eben fusionistisch unterwegs und verfällt eben sehr gerne in historische Spekulationen. Nicht die amerikanische, die ist näher bei den Naturwissenschaften, auch bei der physischen Anthropologie, auch bei der Linguistik, von Boas her, initiiert bis heute. Aber die großen westeuropäischen Traditionen, die halt auch jetzt im EU-Raum die maßgeblichen geworden sind, mit wichtigen neuartigen Beiträgen von anderswoher, Skandinavien, deutschsprachiger Raum und so weiter, trotzdem die großen, auch in der EU weit dominanten Traditionen, frankophon und anglophon, die sind in Europa in der Sozialwissenschaft geprägt. Was ist das, was einen Soziologen oder jemand mit soziologischen Fragestellungen bewegt, zumal wenn er irgendwo von so einem staatssozialistischen Anfangsinteresse an die Sachen herangeht? Der will irgendwie wissen, was charakterisiert die moderne Industriegesellschaft, in der ich hier aufwachse und tätig bin, und was unterscheidet die moderne Industriegesellschaft von anderen. Das ist die Kernfrage, die er in den beiden Bänden über die Teilung der sozialen Arbeit und über die Regeln der soziologischen Methode abhandelt. Und die Antwort auf diese Frage ist schon im Titel vorgegeben, im Titel des ersten Bandes, über die Arbeitsteilung. Also eine Waage an Karl und Marx, aber auch an Max Weber, orientierte Betonung ist hier erkennbar. Über die Arbeitsteilung als entscheidenden Kriterium kann ich verdeutlichen, was die moderne Industriegesellschaft miteinander verbindet und was von anderen unterscheiden. Kurz gesagt, die moderne Industriegesellschaft hat eine hochentwickelte, zutiefst komplexe Arbeitsteilung von solchen Ausmaßen, dass sie der Einzelnen kaum mehr überblickt. Ja, dass der Einzelne geradezu abhängig ist von dieser hochentwickelten sozialen Arbeitsteilung, die ist so hoch entwickelt, dass sie in Wahrheit selbst den Zusammenhalt herstellt, weil kein Teil in dieser Industriegesellschaft überhaupt für sich existieren kann, ohne dass die anderen Arbeitsteile miteinander vernetzten Teile ihn versorgen und abnehmen, was er produziert und so weiter und so fort. Während andere Gesellschaften, nicht industrielle oder wenig industrialisierte Gesellschaften, eben viel einfachere Formen der Arbeitsteilung kennen, in denen die Arbeitsteilung selbst überschaubar ist. Wer unter uns ist die Gruppe der Viehzüchter, wer unter uns ist die Gruppe der Priester und wer unter uns sind die Gruppen der Töpferinnen zum Beispiel, ist relativ leicht überschaubar in vielen nicht industriellen Gesellschaften. Und wer sind die Bauern? Drei, vier hauptsächlich Formen der Arbeitsteilung sind es in der Regel, die vorindustrielle Gesellschaften geprägt. Soweit so klar. Das originelle Anmerken ist das als einer der ersten, andere perfektionieren das noch unter seinen Nachfolgern, darauf hinweist, dass hinter all dem ein Paradoxon steht. Die Industriegesellschaft, in der in Wahrheit der Einzelne nichts ist, weil das gesamte Vernetzen über den Einzelnen bestimmt, entwickelt eine Ideologie, die das Gegenteil zum Prinzip erhebt, nämlich den Individualismus. Ja? Die Industriegesellschaft, in der der Einzelne zutiefst abhängig ist vom Ganzen, fast nichts von der Subsistenz bis zum Kinderaufziehen alleine und auf sich gestellt bewirken kann, sondern in all diesen Fragen während seines ganzen Lebens von der Gesamtgesellschaft abhängig ist und von dem, was die Gesamtgesellschaft ihm schon oder nicht zur Verfügung stellt, entwickelt also eine Ideologie, in der nicht die Abhängigkeit des Einzelnen identifiziert wird, in der nicht ausgesprochen wird, was Sache ist, sondern in der das Gegenteil zelebriert und gefeiert wird, nämlich dass der Einzelne das höchste Wertmaßstab aller Dinge ist, in der das Recht des Individuums über allen anderen steht, in der der Einzelne alles ist und die Gemeinschaft nichts ist. Der Individualismus, sozusagen also die paradoxe Ideologie einer Gesellschaft, die in der Realität ständig das Gegenteil tut von dem, was der Individualismus behauptet, nämlich die Gemeinschaft. Diesen Typus von Industriegesellschaft, da merken Sie auch schon die Kritik daran, die bei Durkheim natürlich sehr stark ist. Diesen Typus von Industriegesellschaft, dieser Ideologie und dieser Form der Arbeitsteilung, spricht er an als eine organische Form der Arbeitsteilung. Weil sozusagen in ihrer Anlage, in ihrer wirtschaftlichen Anlage schon die wechselseitige Abhängigkeit drinnen ist. In den nicht-religiösen, in den nicht-industrialisierten Gesellschaften ist es eben nicht die Wirtschaft, nicht die Arbeitsteilung, sondern da braucht es etwas anderes, um den Zusammenhalt herzustellen, den die nicht besonders entwickelte Arbeitsteilung dort nicht herstellen kann. Und dieser Zusammenhalt in nicht-industriellen Gesellschaften ist gegeben durch Religion und Ritual. Über gemeinsame andere Glaubensvorstellungen als die Glaubensvorstellung des säkulären Individualismus wird in den nicht-industriellen Gesellschaften, nämlich über Ritual und Religion, der Zusammenhalt hergestellt. Insofern ist Dürkheim einer derjenigen, die zeigen, so sehr wir vielleicht bereit sind, Säkularität und Naturalismus als normal anzunehmen, ist es doch die Ausnahme von der Regel. Die Regel ist die, dass die Mehrheit aller anderen Gesellschaften religiös sind.